Ja, ihr Lieben, wir sind alle sehr, sehr betroffen, sehr, sehr traurig über die Dinge, die im Moment geschehen in Israel. Und wir haben die Bilder alle wahrscheinlich schon gesehen im Fernsehen. Und es war gestern und am Freitag vor allen Dingen begann ja der große Festtag des Laubhüttenfests. Wir waren ja noch mit 55 Leuten vom ICB, waren wir ja am Erev Sukkot, am Shabbat, der das Laubhüttenfest einberuft oder einleitet, waren wir in der Synagogengemeinde in Koblenz. Ich soll euch auch nochmal ganz, ganz herzlich grüßen von Herrn Abadiev, dem Synagogenvorsteher. Für uns als Gemeinde, als ICB, ist es ein großes Vorrecht, dass wir diesen Kontakt haben dürfen zu der jüdischen Synagogengemeinde in einer Zeit wie dieser, weil auch, das habt ihr sicher auch gemerkt oder mitbekommen, dass die Polizeimaßnahmen nochmal verstärkt worden sind, damit, weil wir in einer Zeit leben, wo fast täglich Übergriffe auf Synagogen, auf Juden in Deutschland geschehen. Und das macht uns sehr, sehr dankbar, dass wir an der Seite der Synagogengemeinde in Koblenz stehen dürfen. Gestern oder am Freitag besser gesagt, war denn der große Feiertag des Laubhüttenfestes, das sogenannte Simchat Torah, die Freude über das Wort, die Freude über die Torah. Und das Laubhüttenfest endet mit diesem Schabbat-Gottesdienst, der letzte Feiertag, und dann vielleicht die, die dabei waren in der Synagoge, hinter dem Vorhang, ganz vorne, sind ja die Tora-Orte, vielleicht habt ihr sie gesehen. Und die wurden dann am letzten Freitag, werden sie herausgenommen aus diesem Schrein hinter dem Vorhang, und dann wird sie mit Freude und Jubel und Tanz durch die Synagoge getragen und alle berühren sie voller Dankbarkeit, voller Freude, küssen sie und tanzen über die Freude des Wortes Gottes. Umso mehr sind wir schockiert über das, was natürlich gestern am Sabbat, dann am Schabbat geschehen ist, dass die Terroristen in perfider Weise genau diesen Feiertag benutzt haben, um Israel zu überfallen. Und unsere Gedanken, unsere Gebete sind mit allen Familien. Natürlich vorerst mit den Familien und Kindern und Frauen in Israel, die verschleppt worden sind, die entführt worden sind, aber natürlich auch mit dem palästinensischen Volk im Gazastreifen, die nun unter dieser Herrschaft der Terroristen der Hamas leiden müssen. Und wir spüren das einfach. Das Wort Gottes ist nicht nur eine Geschichte. Es sind nicht nur Gedanken von Menschen. Es sind nicht nur Gedanken von Philosophen. Das Wort Gottes ist lebendig. Und es ist ein Kampf. Es ist eine Herausforderung, immer wieder das Wort Gottes zu erleben. Und deswegen ist es mir heute an diesem Tag, nach dem Tag der Freude, über Simchat Torah, das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen. Seit 3 Wochen haben wir eine neue Predigtreihe über die großartigste, die stärkste Predigt Jesu, die er je gehalten hat, das war die Bergpredigt. Und wir lesen heute die 4. Seligpreisung, so beginnt nämlich die Bergpredigt mit den Seligpreisungen, und wir finden sie in Gottes Wort, Matthäus 5, Vers 6, und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und da heißt es hier, und Jesus spricht: glückselig oder glücklich oder manche Übersetzungen sagen auch gesegnet, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Amen. Das ist Gottes Wort. Nun, die Seligpreisungen sind für uns, für den deutschen Verstand, für das deutsche Verständnis, sind eigentlich ein Anstoß. Ein Ärgernis, ne? Weil die Bergpredigt so ganz anders ist als unser Denken, nicht wahr? Die Bergpredigt stellt alles auf den Kopf. Jesus stellt alles auf den Kopf, denn hier geht es ja um glücklich werden. Und ich werde auch jetzt keinen Aufruf machen, wer möchte gerne glücklich werden. Jeder von uns möchte gerne glücklich werden, das ist meine Überzeugung. Aber wir erwarten natürlich als Deutsche oder als westliche Christen ein Denken, dass wir haben, dass wenn meine Umstände glücklich sind, dass ich dann auch glücklich werde. Es gab mal eine Umfrage in Großbritannien und ich glaube in Deutschland wäre ungefähr das gleiche rausgekommen. Wann sind Sie glücklich? Und dann kamen so diese Antworten. Wenn ich eine gute Ausbildung vollendet habe, wenn ich einen guten Job habe, wenn ich viel Geld verdient habe,
wenn ich glücklich verheiratet bin, wenn ich ein großes Haus gebaut habe, wenn alle mich lieben, wenn ich viel Einfluss habe, dann bin ich glücklich. Und Jesus, er stellt es alles auf den Kopf. Nicht wahr? Wenn wir die Seligpreisungen lesen, es ist so ganz anders, wie du denkst. Ne? Es fängt an, und ich glaube, die Seligpreisungen sind wie so ein Mehretagenhaus. Du kannst die Seligpreisung eigentlich nur verstehen, wenn du durch die Eingangstür gehst, durch die erste Seligpreisung. Selig sind, die arm sind. Wow, wer von uns will arm werden? Wusste ich, dass keiner meldet, nicht wahr? Selig sind, die arm sind vor Gott, die bedürftig sind. Dann haben wir vor 2 Wochen Nicole gehabt. Selig, die trauern. Wow, wer will trauern, nicht wahr? Man, diese Gesellschaft tut alles dafür, damit wir nicht trauern müssen. Ne? Wir gießen literweise Alkohol in uns hinein, wir gehen auf Partys, wir schauen Netflix, wir schauen alles Mögliche, um uns abzulenken von der Trauer, die wir denn. Aber Jesus sagt, selig sind die Trauernden. Dann letzte Woche, Jasu hat gepredigt, selig sind die Sanftmütigen. Ne? Wer möchte schon sanftmütig sein? In einer Zeit, wo Menschen uns Böses wollen, wo Menschen unsere Grenzen überschreiten, bist du dann noch sanftmütig? Und da ist eine Kraft in Sanftmut. Und heute geht es, selig sind die hungern und dürsten. Ich meine, das ist natürlich eine schwierige Predigt im Westen. Denn wer von uns hat wirklich gehungert? Wirklich gedürstet? Ich kann mich noch erinnern an meine allererste Israel-Reise, nicht wahr? Und da war ich dann mit 16, 17, bin ich nach Israel und dann bin ich da durchgetrennt und dann habe ich mal mit einem Holländer, der war genauso verrückt wie ich, und dann wollten wir 7-mal um Jericho rum, ne? Weil das steht auch in der Bibel. Ne? Wir haben es noch nicht einmal geschafft, weil es war 40 Grad im Schatten oder noch mehr, und dann nach einer Stunde ist unser Wasservorrat ausgegangen und wir hatten einen Durst, wir hatten Visionen gehabt, aber die waren nicht von Gott, nicht wahr? Wer von uns war wirklich dürstend und hungernd? Das so unsere Großeltern, die wissen das noch in der Nachkriegszeit. Meine Mutter erzählt das immer. Das Schlimmste, Mario, das war der Hunger. Den ganzen Tag nur daran gedacht, wo bekomme ich etwas zum Essen? Und Jesus sagt, die Schmerzen haben vor Hunger und Durst, nach was? Nach Gerechtigkeit. Die leiden unter der Ungerechtigkeit dieser Welt, die leiden unter der Ungerechtigkeit von sich selber, die sind glücklich. Wow. Jesus stellt es alles auf den Kopf. Jesus sagt, der Weg zum Glück kommt nicht durch deine Umstände. Kommt nicht, wenn alles bei dir okay ist. Sondern du hast ein Glück von Jesus, das selbst dann ist, wenn du arm bist, armselig vor Gott, selbst dann, wenn du trauerst, selbst dann, wenn du sanftmütig sein sollst, selbst dann, wenn du Schmerzen hast vor Hunger und Durst. Denn unser Glück ist nicht in unseren Umständen. Unser Glück ist in Jesus. Amen. Preis dem Herrn. Das heißt also, Glückseligkeit, die von Jesus kommt, die kommt nicht von außen. Das Glück dieser Welt ist von außen. Es ist zerbrechlich. Es ist vergänglich. Aber das Glück, das von Jesus kommt, es kommt von Jesus. Es ist begründet in unserer Haltung, in unserem Charakter. Wir erwarten bei dem Glück, bei den Seligpreisungen, erwarten wir so ein Buch, was wir vielleicht alle schon mal gelesen haben, so auch in der christlichen Welt, 3 Schritte zur Heilung, ne? Oder 6 Schritte zum Reichtum, ne? Oder 12 Schritte zum Erfolg. Ne? Wenn du das und das machst, dann wirst du erfolgreich sein. Dann wirst du reich sein. Dann wirst du geheilt sein, nicht wahr? Und so bin ich groß geworden als junger Christ. Wenn du die und die Erkenntnis hast, wenn du das und das, wenn du dich anstrengst, dann wird sich dein Leben ändern. Wenn du nur hart genug arbeitest, dann wirst du reich werden. Wenn du nur die richtigen Kontakte, wenn du nur das Vitamin B hast in deinem Leben, dann kommst du weiter. Wenn du nur genug Klugheit und Wissen ansammelst, dann wirst du alle deine Herausforderungen unter Kontrolle bringen. Aber so ganz anders bei Jesus. Arm zu sein vor Gott, bist du glücklich. Und wir müssen uns klar machen, dass die Seligpreisung uns in eine Mentalität führen, wo wir sagen, Gott, ich komme vor dich und ich weiß, ich habe dir gar nichts zu bieten. Gar nicht, bei mir ist nichts zu holen, ich kann nichts dir anbieten. Ich bin arm vor dir, denn mein Glück, meine Segnung, die kommen nicht durch meine Anstrengung. Ich bin gesegnet, weil Gott mich gesegnet hat.
Amen.
Preis dem Herrn. Und das ist der Unterschied bei der Seligpreisung. Jesus stellt alles auf den Kopf. Kein Leistungschristentum. Kein, du musst noch mehr beten. Du musst noch mehr die Bibel studieren. Du musst noch mehr dies oder das machen. Sondern der Segen kommt allein durch Christus. Amen. Es ist nicht durch menschliche Stärke. Es ist durch den Segen Gottes. Die Seligpreisung sind eine totale Absage an mein Ego, eine totale Absage an mein leistungsorientiertes Christentum, sondern ist eine totale Hinwendung. Gott, du schuldest mir gar nichts. Alles, was ich habe, ist dein. Ich bin gerettet durch deine Gnade. Ich bin gesegnet durch dich. Jesus ist mein Leben. Amen. Jesus, er steigt auf den Berg. Und wenn wir dann nächstes Jahr nach Israel fahren, oder wer schon mal in Israel war, der weiß, Segnungen und Berge, die haben eine ganz starke Verbindung. Und die Bibelkenner unter uns, und ich weiß, ich rede hier von manchen, die sind schon ein bisschen länger als ich unterwegs, die kennen die Bibel besser als ich. Und die wissen, Segen und Berge, das gehört immer zusammen. Und wir kennen eine Geschichte, das war so ein Showdown zwischen Gott und seinem Volk. Das war in der Stadt Sichem. Sichem ist genau der Ort, wo Jesus der Sünderin begegnet, an dem Brunnen von Jakob. Wir waren dort vor einigen Jahren, war ich mit einer kleinen Reisegruppe, das ist heute hier in Nablus, das ist im Westjordan oder im Galiläa, eigentlich im biblischen Galiläa. Und da konnten wir nicht rein, war zu gefährlich. Und wir sind dann auf einen dieser Berge, auf Gerizim gefahren. Und dann kannst du so schauen, das ist genau so, wie es in Johannes 4 steht, der Brunnen und das Grab von Yusuf, das Grab von Josef ist dort. Und Nablus oder das damalige Sichem ist eingekreist, wie so eine Art Panorama, wie so eine Art Arena. Und nördlich ist der Berg Ebal und südlich, da wo wir waren mit unserem Auto, ist der Berg Gerizim. Und Gott macht so einen Showdown mit seinem Volk mitten in Nablus oder im damaligen Sichem. Und er teilt das Volk Gottes aus. Die Hälfte des Volkes sollte auf den Berg Ebal gehen und die andere Hälfte sollte auf den Berg Gerizim gehen. Und der eine Berg war der Berg des Fluches, der Berg Ebal. Und dann sollten sie alle verfluchen, die sich gegen die Gerechtigkeit des Wortes Gottes, gegen die 10 Gebote stellen. Und das sind 12 Flüche. Da vergeht dir Hören und Sehen, wenn du das liest. Und auf dem Berg Gerizim war der Berg des Segens. Und da sprach die andere Hälfte des Volkes, sprach den Segen aus über alle, die der Gerechtigkeit Gottes in den 10 Geboten gehorsam sein dürfen. Und wenn wir die Bergpredigt lesen, dann sehen wir nichts von Fluch, sondern nur von Segen. Wenn du mit Jesus auf den Berg der Seligpreisung gehst, dann bist du gesegnet in Christus. Amen. Weil in Galater 3, Vers 13 heißt es, dass am Kreuz, das war damals das Zeichen des Fluches, ne? Heute haben sogar Zuhälter und Kriminelle ein Kreuz um die, als Kette, ne? Ich war als Glücksbringer, aber das Kreuz war niemals ein Glücksbringer. Das Kreuz war immer ein Zeichen des Fluches. Verflucht! Wer am Fluchholz hängt, Christus ist für mich und für dich zum Fluch geworden, damit wir gesegnet werden können mit dem Segen Abrahams. Sag einmal Amen. Halleluja. Du bist gesegnet. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist gesegnet. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. So, was heißt eigentlich Segen im Alten Testament? Im Segen bedeutet, dass wir das Land, das Gott dir verheißen hat, dass wir das einnehmen, dass wir das erobern und dass wir darin leben. Wer weiß, dass Gott ihm ein Land verheißen hat? Darf ich mal sehen, wer weiß, dass Gott ihm ein Land verheißen hat? Gott hat dich berufen, Gott hat dir eine Berufung gegeben in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Beruf.
du bist ein Weltveränderer. Das waren leider nur drei Leute, deswegen sag doch mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Weltveränderer.
Amen.
Gott hat dir ein Land gegeben.
Amen.
Das ist ein bisschen Leben in die Politik. Ich bin immer noch so aufgeheizt von meinem letzten letzter Gottesdienst war in einer Jugendherberge voller Latinos. Die ganze Jugendherberge vollgestopft mit Latinos, da war die Hütte am Brennen. Amen. Also ich bin immer noch so ein bisschen aufgeheizt. Ihr merkt schon, nicht wahr? Da hatten wir auch anderes Abendmahl als hier. Hier kriegen wir nur noch ein kleines Becherchen mit Traubensaft und da gab es ganze Gläser mit Wein. Ne? Deswegen waren die alle so fröhlich. Das muss man vielleicht auch mal anfühlen. So, und das heißt also, du bist gesegnet, wenn du das dein Land, was Gott dir verheißen hat, einnimmst. Wenn du die Gebote des Herrn, wenn du die Gerechtigkeit Gottes erfüllst, wenn du der Gerechtigkeit Gottes entsprichst, gerecht wirst. Wow. Und jetzt haben wir einen Mose. Ein Mose, der einer der größten Propheten, wenn nicht der größte Prophet im Alten Testament ist. Und Mose konnte nicht in sein verheißenes Land. Wusstet ihr das? Dass Mose nicht in das verheißene Land einkehren durfte, weil er ist auf dem Berg Nebo. Das ist direkt der Berg gegenüber vom Jordan. Dort ist er begraben. Niemand weiß, wo sein Grab ist, aber er konnte nicht in sein verheißenes Land. Und der Grund, der schockiert uns. Viele von unseren Bibellesern wissen, warum. Mose hatte ja einen Auftrag, 40 Jahre lang das Volk Israel immer im Kreis zu führen durch die Wüste Sinai. Und das waren Hunderttausende von Leuten. Was für ein logistisches Unternehmen, ne? Also unglaublich. Was die für Wasser getrunken haben. Ne? Und er musste sie immer wieder versorgen mit Nahrung, mit Wasser. Nur das Problem war, er hatte nichts. Aber Gott hatte alles. Und manchmal hatten sie wirklich Mangel, hatten sie kein Wasser, da waren sie alle am Verdursten. Und Gott sagt zu ihm, nimm deinen Stab und schlag mit deinem Stab den Felsen. Und dann wird Wasser aus dem Felsen kommen. Hebräer berichtet uns, dass dieser Fels ein Symbol ist auf Christus, weil von Christus strömen lebendigen Wasser. Und Jesus sagt sogar zu dir, wer durstig ist, der kommt zu mir. Und wer von mir trinken wird, von dessen Bauch, von dessen Leib werden strömen lebendigen Wasser fließen. Amen.
Halleluja.
Jesus ist nicht nur die Quelle, er macht dich sogar zur Quelle. Halleluja. Und dieses ist natürlich auch, wer das Alte Testament kennt, alles ist immer ein Bild. Er schlug den Felsen, ist ein Bild dafür, dass Jesus geschlagen wurde, um unsere Sünden willen, dass von ihm Ströme des Lebens fließen. So, und dann war das eine Runde. Es ist also gut gegangen. Mose hat das getan, was Gott ihm gesagt hat. Und dann sind sie weitergezogen, dann war schon wieder kein Wasser da, schon wieder sind sie alle verdurstet. Und dann sagte Gott zu Mose, diesmal machen wir es anders. Ne? Also nicht, die Deutschen sagen ja immer, never change a winning team. Ne? Wir machen das immer so, wie wir es schon immer gemacht haben. Ne? So sind eigentlich die Deutschen. Ne? Aber Gott ist eben kein Deutscher. Und er sagte, diesmal machst du es anders. Diesmal schlägst du nicht mit deinem Stab gegen den Felsen, sondern du sprichst zu dem Felsen und dann wird das Wasser fließen. Jesus Christus ist das Wort. Und Jesus sagt, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in dir bleiben, wirst du bitten, was immer du willst und es wird dir werden. Amen. Und hierin wird mein Vater verherrlicht, dass du viel Frucht bringst. Das Wort Gottes wohnt in uns und durch das Wort werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Aber Mose war gestresst. Weil das Volk war immer am Kritisieren, immer am Murren und er war so voller Bitterkeit, dass er nicht das tat, was Gott ihm gesagt hatte, sondern er schlug wieder mit dem Stab gegen den Felsen. Gott war gnädig, das Wasser ist nochmal geflossen, aber weil er Gott ungehorsam war, durfte er nicht ins verheißene Land. What? Ey, wegen so einer Kleinigkeit, Herr, aber du siehst, wie wir konfrontiert werden mit der Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist größer, als jeder Mensch jemals erreichen kann. Nur weil Mose in dieser ganz kleinen Sache, er war ja äußerlich erfolgreich, das Volk hatte ja zu trinken,
Das Ergebnis war erzielt, egal ob er nun falsch oder richtig, aber wegen diesen kleinen Fehlern hat Mose seine Verheißung nicht erreicht. Wow! Und Josua ist total geschockt. Josua ist der Azubi von Mose. Und er ist voller Furcht und sagt, ich kann die Gerechtigkeit Gottes nicht erfüllen. Und er geht, bevor er in sein Verheißungsland geht, geht auf den Berg Ebal, auf dem Berg des Fluches in Josua 8, Vers 30 und 33, und er baut dort einen Altar aus unbehauenen Steinen und opfert dort so und so viele Ochsen, um Gottes Zorn zu besänftigen. Warum unbehauene Steine? Warum nicht ein schöner Altar? So wie in der Vatikanskathedrale oder in dem Vatikansmuseum. Da sind Skulpturen, ne, von Leonardo da Vinci und Raphael, all diese schönen Kunstskulpturen, nein, unbehauen. Dieser Altar war potthässlich. So wie die Steine in der Natur gefunden hat, so wie Gott sie geschaffen hat. Sein Bild. Josua wusste, das einzige Opfer, was mich retten kann, ist es nicht ein menschengemachtes Opfer. Es ist das Opfer, das Gott gegeben hat in Jesus Christus. Amen. Diese Gerechtigkeit. Sie kommt nicht von uns. Josua, er kapitulierte vor der Gerechtigkeit Gottes und er sagte, nur du kannst mir verhelfen, die Gerechtigkeit zu erfüllen, die kein Mensch erfüllen kann. Gerechtigkeit ist etwas menschlich Unmögliches. Aber Religion versucht immer, die Gerechtigkeit runter zu nivellieren. So wie bei einem Hochspringen. Athleten. Ne? Du setzt die Latte immer ein bisschen runter, damit er deine Auszubildenden es schaffen. Und so ist Religion. Paulus sagt das in Philipper 3, Vers 6. Sagt er, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, war ich untadelig. Paulus sagt, ich war perfekt. Ich war ein guter Pharisäer. Und wie kannst du herausfinden, ob du gut genug Wie kannst du das herausfinden? Und Paulus hatte einen Standard. Wir nennen das in der Industrie, hast du sicher mal auf deinem Staubsauger gefunden, CE, zertifiziert, Kennzeichen, Nachweis von Maßstäben und Anforderungen, Standards oder Ausbildung. Gibt auch Leute, die ein CE-Zeichen auf der Stirn haben. Ich habe die und die Ausbildung, ich habe die und die Lehrgang habe ich gemacht und deswegen bin ich gerechtfertigt, hier in ihre Firma arbeiten zu dürfen. Und Paulus sah sich gerechtfertigt, Philipper 3, ich bin beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, dem Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Eifer nach ein Verfolger, der Gerechtigkeit, die im Gesetz ist, untadelig. Seine Gerechtigkeit bezog sich auf Standards, die Menschen gemacht waren. Und Immanuel Kant hat es auch erkannt. Die Gerechtigkeit Gottes ist unpraktikabel. Sie ist so unerreichbar hoch, dass sie sinnlos ist. Deswegen formulierte Immanuel Kant seine Gerechtigkeit in dem kategorischen Imperativ. Und er sagte, handle so, dass du nach der Maxime, von der du wünschst, dass sie ein allgemeines Gesetz wird, nach dem jeder handelt. Das ist ungefähr so, ich möchte nicht ermordet werden, deswegen morde ich auch nicht. Ich möchte nicht bestohlen werden, deswegen stehle ich auch nicht. Ne? Den kategorischen Imperativ, den kennen wir alle. Ne? Ich bin in Rheinland-Sachsen, ich bin eine Jude jung. Ich bin gut, weil ich bin besser als Adolf Hitler. Ich bin gut, weil ich bin besser als Josef Stalin. Und deswegen sind wir alle gut. Deswegen können wir uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, du bist eine Jude, Junge, du bist ein Judes Mädchen. Aber das Problem ist, Adolf Hitler ist nicht der Standard, sondern der Heilige, der unerreichbare Gott, der im unsichtbaren Licht wohnt. Amen. Gott ist der Standard. Das heißt, gibt es auch immer wieder in der christlichen Theologie so Tendenzen zu sagen, ja, das Alte Testament, da ist der strafende Gott, aber im Neuen Testament, da haben wir den liebenden Jesus und dann ist Gott, dieser liebe Opa,
ne, der durch den Himmel eiert, ne, mit seinem Rollator und gar nicht mehr weiß, was gut und böse ist, ne, und dann ist es ganz egal. Wir kommen alle in den Himmel, ne? Das ist so der rheinländische Gott, aber nicht so Jesus. Jesus hat nicht das Gesetz relativiert. Im Gegenteil, wir kommen ja noch dazu in der nächsten Predigtreihe. Jesus treibt das Gesetz ins Unmögliche. In Matthäus 5, Vers 22 sagt Jesus, wer zu seinem Bruder oder wer seinem Bruder nur zürnt und sagt, du Idiot, kommt in die Hölle. Oh, wow. Soll ich jetzt mal einen Aufruf machen? Ich glaube, wir haben schon Platz sicher, nicht wahr? Oder Matthäus 5, Vers 28, wer eine Frau ansieht, nur um sie zu begehren, der verfällt der Hölle. Wow. Da können wir alle einpacken. Wenn wir ehrlich sind. Ne? Oder Matthäus 5, Vers 20, jetzt geht die Latte noch höher. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, werdet ihr nicht eingehen in das Himmelreich. Wow. Und jetzt kommt jetzt wird der Vogel noch abgeschossen, damit Jesus nochmal alles klarstellt, dass niemand diese Gerechtigkeit erreicht. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wow. Jesus. Ich verstehe nicht, ich bin konfrontiert mit einer Gerechtigkeit, das kann niemand erreichen. Selbst Paulus, der sich selbst als gerecht bezeichnet, sagt in Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist. Das ist Paulus, der sagt, ich war gerecht in allem, nach menschlichen Maßstaben stehen war ich absolut gerecht. Aber das, was von mir floss, das war nur Schlechtigkeit, nur Hass, nur Mord, nur Verfolgung. Und in der Weise habe ich auch andere Menschen vergiftet, in der Weise habe ich andere Menschen verletzt, in der Weise habe ich andere Menschen zerstört. Ja? Und habe, obwohl ich vollgesogen war mit Religion, obwohl ich vollgesogen war mit meiner eigenen Gerechtigkeit, habe ich das Leben von anderen zerstört. Wow. Das ist das, was wir gerade im Nahen Osten erleben. Im Namen von Religion werden Kinder getötet. Im Namen von Religion werden Frauen vergewaltigt. Wir tun es alle im Namen Gottes. Und Paulus kam zu dieser Erkenntnis. Meine eigene Gerechtigkeit ist nur Schmutz, nur Verderben, nur Fluch. Und jetzt sagt Jesus, in dem Moment, wenn du zu Jesus kommst, dann bist du völlig gereinigt von all dieser eigenen Gerechtigkeit, von dieser eigenen Sünde, mit der du vollgesogen bist. Und dann geschieht etwas automatisch in dem Moment, wo du zu Jesus kommst. Du wirst wie ein trockener Schwamm. Das brauchst du jetzt nicht zu deinem Nachbarn sagen. Du bist ein trockener Schwamm. Wir werden hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Wir erleben Schmerz, wir erleben Leid, weil wir uns sehnen nach der Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben. Ja, das heißt also, wir werden von neuem geboren. Da werden wir geheilt von Appetitlosigkeit. Weißt du, als ich in Hamburg-Eppendorf war, als ich in meiner Chemo war, da musste ich weiß nicht, wie Tonnen eimerweise Medikamenten und Pillen musste ich schlucken, ja, in meiner Chemo. Und dann haben die Ärzte immer zu mir gesagt, Herr Warnschaffel, haben Sie heute schon 2 Liter Wasser getrunken? Ich konnte noch nicht mal 300 Milliliter, weil ich konnte nicht trinken, ich konnte nichts runterbringen. Wenn ich nur einen Schluck getrunken habe, dann habe ich dann fast einen Hustenanfall bekommen. Ja? Ich hatte keinen Hunger, ich hatte keinen Durst, ich war, auf Deutsch gesagt, am Arsch. Ne? Appetitlosigkeit. Kein Durst zu haben, ist ein Zeichen von Krankheit und Zerstörung. Und wenn du von neuem geboren bist, dann wirst du wie ein trockener Schwamm. Halleluja. Glückselig sind die, hungrig und durstig sind nach Gerechtigkeit. Amen. Aber das sind, Mario, das sind doch Schmerzen. Hunger bedeutet Schmerzen. Schmerzen, das ist Leid. Und wir werden hungrig nach der Gerechtigkeit Gottes. Und auf einmal knallen wir zusammen mit der Bergpredigt. Und denken, so wie Josua. Wow. Mose hat es auch schon versucht, hat es nicht geschafft.
Ich knalle zusammen, ich habe eine Frontalkollision mit der Gerechtigkeit Gottes. Niemand kann gerecht werden aus seiner eigenen Gerechtigkeit. Und dann geschieht etwas, dass wir diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Dietrich Bonhoeffer nennt das die fremde Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die aus Christus ist. Und wir werden getauft in Jesus Christus. Denn im 2. Korinther 5, Vers 21 sagt es, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, absolut ohne Sünde, er hat ihn für dich und für mich zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Halleluja. Selig sind die hungrig und durstig sind nach der Gerechtigkeit Gottes, denn sie werden gesättigt werden, voll werden mit der Gerechtigkeit Gottes. Und wenn man dich ein bisschen drückt, ne, auf der Arbeit oder in der Ehe, ne, wenn man das ein bisschen gedrückt, ne, dann kommt nur reines Wasser. Weil in dir ist Jesus und wenn jemand dich biegt, kommt auch nur Jesus raus. Amen. Das ist diese geschenkte, diese fremde Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in der Bibel hat drei Dimensionen. Und die zweite Dimension ist, dass wir, wenn wir von neuem geboren werden, dann werden wieder unsere Geschmacksnerven, unsere Geruchsnerven, die werden wieder aktiviert. Ich war Kettenraucher. Von 14. bis 18. Lebensjahr war ich Kettenraucher, als ich sogar noch getauft war. Habe ich auch immer noch geraucht. Ne? Und irgendwann hatte ich dann dieses Sehnen, ich möchte keine Rauchopfer mehr dem Herrn bringen, nur noch geistliche, Amen, weiß ich mehr. Und als ich dann irgendwie, jemand hat mir eine Zigarette geholt, ich habe gedacht, boah, das stinkt wie die Pest. Ne? Ich habe es gar nicht gerochen, ne? Ich habe es gar nicht gemerkt. Aber wenn wir wiedergeboren werden, dann bekommen wir, und wir spüren, das stört mich etwas. Das ist diese Sehnsucht nach Heiligung. Ne? Das Erste, was wir haben, ist die fremde Gerechtigkeit, wir werden gerechtfertigt, ohne Werke, aus Gnade, durch Glauben, sind wir perfekt, sind wir die Allerbesten. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist die Allerbeste, du bist der Allerbeste, Amen. Wir sind gerechtfertigt in Christus, Amen. Halleluja. Aber dann geschieht etwas, dass wir hungrig und durstig werden, dass diese Gerechtigkeit ein Teil meines Charakters. Schau mal, ich war in meiner alten Kirche, da war Elfie Molzer, war meine Chefin, die ist heute noch meine Chefin, ich war, da war ich in der Küche und habe den alten Leuten Brot geschmiert, das war meine Zivildienstzeit. Immer wenn ich in ihre Küche kam, stand oben in heller Schrift, ne, ich war müde, ich war unmotiviert, so wie man ist, so als 18-Jähriger, ne, und da stand, dienet dem Herrn mit Freuden, ne, also dienen war schon ein Problem, und Freude auch noch, meine Güte. Ich hatte eine strenge Chefin. Naja, auf jeden Fall war ich nur Zivildienstleister, ne? Also Zivi, sagt man. Ne? Und dann haben wir auch nicht so viel Gehalt bekommen. Also habe ich clever Mario, ne? Hatte eine gute Idee, weil ich hatte nämlich die Satzungen gelesen und dann bekommst du nämlich als Zivi, wenn du von der Heimfahrt fährst, bekommst du immer die Transportkosten bezahlt. Also, was habe ich gemacht? Ich bin ja immer mit dem Fahrrad von St. Augustin nach Bonn zum Altenheim. Und dann dachte ich, clever Mario, guckst du auf die Straße und überall, wo abgestempelte SBB, also ne, von der Busgesellschaft, so abgestempelte Karten, dann habe ich die dann eingereicht bei Renate Rosier. Renate Rosier war damals die Buchhalterin. Und dann hatte ich so ein kleines Geschäft am Laufen. Ne? So Nebeneinkommen, nicht wahr? Und dann begann dieser Prozess, die Bibel nennt das Heiligung. Selig sind die Dürsten und Hunger nach Gerechtigkeit. Ich will, dass das ein Teil von mir wird, dass das nicht nur so theologisch, ja, ich weiß, hier ist für meine Sünde gestorben, aber jetzt sündige ich fröhlich weiter. Nein, mein Leben hat sich verändert, ich möchte gerecht werden. Und auf einmal merkte ich, du musst Buße tun. Echt? Du musst zu Renate Rosier, zu deiner Buchhalterin und musst all deine Sünden bekennen und all deine und sagen, was du da für krumme Sachen gedreht hast. Und ich dachte, nee, eigentlich bin ich doch im Recht. Ich habe doch ordentlich in die Fahrradpedalen getreten, nicht wahr? Und dann bin ich irgendwann, da war ich schon in der Jugendleitung, Elfi. War ich schon ein Gerechter, ne, in meiner Gemeinde. Und dann hat er gesagt, Renate, ich habe gesündigt. Ne? Ich möchte alles wieder zurückzahlen. kann mir noch den Blick erinnern von Renate. Ne?
Was, du?
Ne? Das war, du war besonders betont. Ne?
Du?
Ja, ich habe das nicht. Ne? Und ich habe alle meine Schulden wieder zurückgepasst. Verstehst du? Wenn wir hungrig und durstig werden, dann können wir nicht mehr mit Sünde in unserem Leben leben. Amen. Dann ist dann etwas in uns, das tut weh, oder wir leiden unter der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Na, vielleicht nochmal eine kleine Werbung für meine sehr geschätzte Erika Herd. Die wird am kommenden Samstag, 14.10. um 14 Uhr wird sie einen Walk for Freedom machen. Herzlich willkommen. Dresscode ist schwarz. Und dort demonstrieren wir gegen die Sklavenhandel in der Prostitution in Deutschland. Deutschland ist das Bordell Europas und wir demonstrieren für Freiheit für diese Frauen, die versklavt sind in deutschen Häusern, deutschen Kellern. Damit können wir nicht mehr leben. Wir können nicht mehr mit der Ungerechtigkeit dieser Welt leben. Das stört uns. Wir sind hungrig und durstig. Römer 6, 13 heißt, stellt auch eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Und Heiligung ist nichts Menschengemachtes. Es ist ein Prozess, je mehr wir mit dem Heiligen Geist ein liebevolles Date haben, eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, eine Gemeinschaft mit dem Wort. Paulus nennt das diese Entwicklung der Erkenntnis. Römer 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass ihr durch die Taufe gestorben, begraben, auferstanden seid? Römer 6, Vers 6. Erkennen, was ist erkennen? Wissen kannst du alles in der Schule, ne? Aber erkennen ist, wow, ich habe es jetzt in die Praxis umgesetzt. Ich erkenne, ich bin mitgekreuzigt mit Christus. Und letzte Erkenntnisstufe, Römer 6, Vers 11. Identität. Die Taufe ist ein Teil von mir geworden. Ich halte mich der Sünde für tot, Gott aber lebend durch Jesus Christus. Amen. Das ist das, was Luther, wenn ihm der Teufel begegnet ist in seinem Übersetzungszimmer und er diese Versuchung, diese Anfechtung hat, da hat er dann das Tintenfass genommen und an die Wand geschleudert. Ich bin getauft, ich bin ein Getaufter. Ich fühle mich nicht errettet, aber ich bin ein Erretteter, weil Gott meine Identität ist. Amen. Und das Letzte, es ist die dritte Dimension der Gerechtigkeit. Die erste ist die fremde Gerechtigkeit, das zweite ist die Heiligung, die Tugend und das dritte ist göttliche Gerechtigkeit. Was meine ich damit? Als Jesus sich taufen ließ, da war Johannes, sein Cousin, erstaunt. Warum willst du dich taufen? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Messias. Du bist ohne Sünde. Bist du bei mir an der falschen Adresse? Meine Taufe ist für Sünder. Du bist kein Sünder. Du bist heilig. Warum willst du dich taufen lassen? Und Jesus gibt eine erstaunliche Antwort. Er sagt, lass es zu, Johannes. Denn ich lasse mich nicht taufen wegen meiner Sünde. Ich lasse mich taufen, damit wir die ganze Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Wow. Was ist die göttliche Gerechtigkeit? Jesus ließ sich nicht taufen, weil er Sünder war. Jesus war schon. Jesus ließ sich taufen und seine Mission, sein verheißenes Land. Was war sein verheißenes Land? Es war, sein Leben zu geben, seine Gerechtigkeit zu geben für uns alle. Das Kreuz. Das finden wir nicht gut. Wir sind hier wie Petrus. Wir sind wie Petrus da. Petrus, ich will keinen Messias mit Kreuz. Ich will den triumphierenden Messias, der mit dem Schwert kommt, ne, und alle Feinde niedermacht. Den will ich. Nein. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu leiden. Wir wollen kein Reich Gottes mit Leiden. Wir wollen herrschen. Nicht wahr? Oder? Jetzt sagt keine Ahnung, weil ihr wisst schon, wo ich hin bin. Nicht wahr? Nein, nein, wir wollen nicht leiden. Aber Jesus ließ sich taufen, um zu sagen, ja, ich bin bereit, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich bin bereit, meine Gerechtigkeit zu teilen mit allen, die ungerecht sind. Und das ist das, was Gottes Wort uns verheißt. 1. Petrus 2, 21, 23. hier zu seid ihr berufen worden, denn auch der Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen folgt. Wow! Der keine Sünde getan hat, auch kein Trug ist seinem Mund gefunden worden, ein Gerechter, aber jetzt kommt, der geschmäht, nicht wieder schmäht. Schon mal geschmäht worden? Ja, wir sind alle dankbar. Und wie haben wir reagiert? Ich weiß, wie ich reagiert habe. Nicht so, wie es hier heißt. Leidend nicht drohte. Er hätte es tun können. Er hätte alle vernichten können. Er drohte nicht, sondern er übergab sich dem, der gerecht richtet. Das ist göttliche Gerechtigkeit. Ich bin zwar gerecht, ich leide ungerecht. Ich bin hier am Kreuz, obwohl ich es nicht verdient habe, aber ich teile meine Gerechtigkeit mit anderen. Josef war ein gerechter Mann. Er war gerecht. Verlobt mit Maria, seiner Verlobten. Und damals war noch Sex vor der Ehe undenkbar. Und dann kannst du dir den Abend vorstellen, schöner Kerzenschein, Glas Wein, Spaghetti Carbonara. Josef, ich bin schwanger. So, von wem? So hätte ich jedenfalls reagiert. Ne? Und es heißt, es war gerecht und er wollte sie heimlich entlassen. Er hätte das Recht gehabt, sie steinigen zu lassen. Das war sein Recht. Das war seine Gerechtigkeit. Damals kurzer Prozess. Und der Engel des Herrn begegnete ihm. Er sagte, fürchte ich nicht. Denn ihr Kind ist ein Wunder Gottes. Gezeugt vom Heiligen Geist. Das konnte niemand verstehen. Ich hätte es nicht verstanden. Hättest du es verstanden? Für ihn auch ein Schritt des Leidens. Aber weil Josef gelitten hat, hat Jesus und Maria das alles überlebt. Die ganze Schande, die ganze Strafe, Todesstrafe. Josef hat gelitten, damit Jesus den Retter der Welt wurde und damit seine Mission für uns alle ein Segen sein wird.
Amen.
Ich möchte gerne mit euch noch beten. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Vater, ich möchte dir danken für meine Freunde. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du auf dem Berg der Seligpreisung mit uns bist. Du bist nicht gekommen, um zu fluchen. Du bist nicht gekommen, um zu bestrafen, sondern du bist gekommen, um zu segnen. Vater, und so bitte ich für jeden hier, der niedergedrückt ist, Herr, durch falsche Entscheidungen, der niedergedrückt ist, Herr, durch seine Schuld. Du bist heute hier, um frei zu machen. Ich danke dir, dass jeder Geist der Schwäche, jeder Geist der Verdammnis, Herr, jeder Geist des Todes muss heute weichen. Menschen dürfen hinein in diese fremde Gerechtigkeit, in die Gnade, die da ist bei Christus. Halleluja. Ich möchte aber jetzt auch ganz besonders beten für die, die sich öffnen wollen für diese dritte Dimension der Gerechtigkeit. Die sagen, ich leide, obwohl ich es nicht verdient habe. Ich gehe gerade durch eine schwere Zeit, obwohl ich doch immer Gott treu war. Obwohl ich doch immer Gottes Gebot gehalten habe. Habe ich Schmerzen durch Menschen, die untreu mir waren. Menschen, die mich falsch behandelt haben. Herr, aber ich möchte mich heute öffnen. Ich möchte heute dein Leben hineinbringen in diese Welt. Ich möchte gerne ein Licht sein, sogar für meine Feinde. Für die, die ich nicht mag, für die, die mich verletzt haben, möchte ich ein helles Licht sein. Herr, ich möchte mich heute öffnen. Herr, ich kann nicht vergeben, aber ich sage mit deinem Wort, vergebt einander, so wie der Christus uns vergeben hat. Danke, Jesus, dass dein lebendiges Wasser durch uns fließt, Herr, und dass wir in unserem Alltag, in unserer Familie, in unseren Ehen, in den Freundschaften,
die vielleicht sich toxisch entwickelt haben, dass wir ein helles Licht sind. Deine Gerechtigkeit in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und werden unsere Augen geschlossen bleiben und jemand ist hier und sagt, ich möchte gerne diese fremde Gerechtigkeit, ich möchte gerne diese Vergebung Jesu in meinem Leben haben. Ich spüre, heute ist der Punkt, heute ist die Stunde gekommen, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Er soll das Steuer meines Lebens übernehmen. Ich möchte ihm die Kontrolle geben über mein Leben. Wenn du das heute bist, öffne einfach deine Hand an deinem Platz, wo du sitzt. Öffne einfach deine Hand als ein Zeichen für den Himmel, dass du sagst, Jesus, ich möchte dich jetzt empfangen. In Jesu Namen. Halleluja. Ich möchte alle bitten, die schon diesen Schritt einmal gemacht haben, dass wir alle gemeinsam aufstehen und wir beten das einfache, das simple Gebet eines Kindes und schenken unser Leben Jesus. Vielleicht für dich heute zum ersten Mal. Bete laut mit und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Retter, als meinen Herrn. Dir will ich folgen. In Jesu Namen.